two, three.
Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettagogen. Oder heute muss ich eigentlich sagen beim Brettagoge, denn ich bin heute ganz allein. Liebe Grüße vom Herrn Wagner. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Die anderen sind leider verhindert und ich habe gerade ein paar freie Minuten, habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal wieder 4 Spielebesprechungen alleine auf. Ich kann aber schon mal verraten, die nächste Folge, die wird dann von Steff und Chris alleine sein. Die haben sich auch nochmal was ganz Besonderes überlegt. Ich persönlich bin schon selber ganz gespannt drauf. Ja, wie gesagt, kommt als nächstes. Ja, ich gehe wie immer bei meinen Besprechungsfolgen alphabetisch vor, aber von hinten nach vorne, weil ihr wisst ja, mit Wagner war ich früher in der Schule immer selber als Letzter dran, dementsprechend will ich jetzt hier von hinten anfangen und die Folge nehme ich jetzt wie gesagt mal so nebenbei auf, also ich werde da jetzt auch nicht großartig was nachbearbeiten, seht mir also den ein oder anderen Versprecher nach, das wird halt hier und da mal passieren. Gut, aber wir legen los mit Zombie Teens Evolution. Ist von Annick Lobé, eine Französin, und ist erschienen bei Scorpion Masqué und geht so ab 8 Jahren zumindest laut Box. Das ist der Nachfolger von dem Kinderspiel Zombie Kids Evolution und das war damals, genau wie jetzt eben Teens Evolution, auch schon ein kooperatives Legacy-Spiel. Das heißt, wir spielen alle zusammen gegen das Spiel und im Lauf der Kampagne, also es ist eine Geschichte, die wir durchspielen, eine ganze Kampagne, im Lauf dieser Kampagne kommen über Umschläge, neue Regeln zum Beispiel oder neue Aufgaben ins Spiel. Deswegen ja eben Legacy. Ja, was ist jetzt hier der Unterschied? In dem ersten haben wir noch versucht, unsere Schule gegen die Zombies zu verteidigen, die hier ankommen. Jetzt sind wir schon eine Spur pfiffiger und versuchen, die Zombies tatsächlich wieder aus unserer Stadt zu verdrängen, indem wir ein Mittelchen zusammenbrauen. Und dafür müssen wir mit unseren Spielfiguren in die Ecken des Spielplans. Da gibt's nämlich den Donutstand und die Spielhalle und so weiter. Und überall müssen wir so eine Kiste einsammeln und die in die Schule bringen. Und dann können wir da unseren Anti-Zombie-Trank zusammenbrauen. Die Zombies wollen das natürlich verhindern. Die werden durch einen Würfelmechanismus gesteuert. Da wird dann eben ausgelöst, wo sie aufs Spielbrett kommen und wo sie dann weiterlaufen. Und wenn die Zombies irgendwann mal diese 4 Eckdinge eingenommen haben sollten, dann hätten wir als Gruppe verloren. Also das sind die 2 Bedingungen. Entweder wir haben den Saft fertig gebraut oder wir verlieren. Also es wirkt, ich betone wirklich, es wirkt ja auch erstmal durch die ganze Aufmachung so ein bisschen wie ein Kinderspiel. Also es ist sehr bunt, es ist alles sehr comichaft gestaltet. Der erste Eindruck ist wirklich, das ist aber wirklich sehr leicht und der Einstieg ist auch tatsächlich sehr leicht. Denn eigentlich können wir nur 2 Aktionen machen am Anfang, nämlich uns bewegen und dann noch kämpfen oder die Kiste fangen und weiterwerfen. Das war's dann eigentlich auch schon. Man muss halt ein paar Partien dranbleiben, ehrlich gesagt, damit es dann doch ein bisschen anspruchsvoller wird und dann auch Spaß macht. Also mir ging es ehrlich gesagt am Anfang auch so, da dachte ich mir, na, das ist aber ein bisschen sehr seicht. Aber jede Runde, egal ob man gegen die Zombies gewinnt oder nicht, schreitet man in der Kampagne voran und an gewissen, ja, Landmarks nenne ich es mal, also an gewissen Punkten in dieser Kampagne kriegt man dann neue Sachen dazu. Das können jetzt neue Charaktere sein, die besondere Fähigkeiten mit reinbringen. Das können neue, ja, Regeln sein, wie sich die Zombies zum Beispiel verhalten. Oder das können dann auch einfach, neue Elemente sein, die man irgendwie in sein Spiel mit einbringen kann. Und darauf fiebert man dann eigentlich immer hin. Also die Runden sind wirklich sehr kurz, die dauern immer nur so 10 bis vielleicht mal 20 Minuten. Ja, und dann klatscht man sich immer, wenn die Kiste in der Mitte angekommen ist, klatscht man sich schön ab. Das ist auch ein echt cooler Moment immer, wenn die Gruppe sich da so richtig zujubeln kann. Am Anfang haben wir noch gedacht, so, ist ein bisschen lame, sollen wir das jetzt wirklich machen? Aber man kommt da echt in so eine Abklatschstimmung rein und ja, das macht schon viel aus, dass man sich dann wirklich immer so als Gruppe gegenseitig bestätigt. Was mir besonders gut an diesen Veränderungen gefällt, sind die Aufgaben, die dazukommen. Also neben den ganzen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, ist es auch so, dass wir, nennen wir es mal, Aufgabengruppen dazu bekommen, die sich dann immer so 3-4 Runden auf etwas beziehen, was jetzt als Element neu dazugekommen ist. Und das eröffnet wirklich so einen ganz schönen Entscheidungsraum, denn ich kann jede Partie einen gewissen Grad weit nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten und sagen, komm, heute möchte ich es mal mit der Einschränkung probieren oder heute möchte ich es gerne mal mit dem Ziel schaffen. Und ja, da gibt es wirklich eine große Auswahl an Zielen, die wir da uns raussuchen können. Und das, finde ich, macht es dann wirklich abwechselnd genug und auch immer genau in der richtigen Stelle der Kampagne wieder abwechslungsmäßig genug, dass es uns durchaus sehr bei der Stange gehalten hat und wir das gerne fertig durchgespielt haben, ohne uns da jetzt irgendwie durchquälen zu müssen. Also es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Was auch super cool ist, finde ich, ist die Diversität, die hier in dem Spiel dargestellt ist. Also wir haben zum Beispiel als ein Charakter einen Jungen im Rollstuhl, der ist aber jetzt nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen, ungewollter Wortwitz jetzt hier an der Stelle, sondern der kämpft natürlich fleißig mit, wie alle anderen auch. Dann gibt es verschiedene Hautfarben, es gibt verschiedenes Aussehen, kulturellen Background und so. Also das ist wirklich hier sehr schön mit reingearbeitet und zeigt halt, am besten sind wir eigentlich, wenn wir alle zusammenhelfen und dann können wir auch so eine äußere Bedrohung, wie halt die Zombies hier in dem Fall oder von mir aus literarisch interpretiert irgendwas anderes wie Corona zum Beispiel, besiegen. Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Die verlorenen Ruinen von Anak. Das ist von einem Autorenduo, die hauptberuflich bei CGE, also bei Czech Games Edition, arbeiten, nämlich Mean und Elwin. Das ist ein Ehepaar, soweit ich weiß. Es ist auch bei CGE erschienen und ist ab 12. Und die verlorenen Ruinen von Anak ist eigentlich ein sehr klassischer Mix aus Deckbau, Worker Placement, so ein bisschen Tech Tree und auch noch Ressourcenmanagement. Und man könnte jetzt meinen, naja, hat darauf denn die Welt tatsächlich gewartet? Ich weiß ja nicht. Aber ich werde jetzt mal versuchen, euch vom Gegenteil zu überzeugen, denn ich fall mal mit der Tür ins Haus. Mir gefällt's wirklich ungemein gut. Also ich habe ja schon erwähnt, es geht um verlorene Ruinen. Wir versuchen also so eine verschollene Insel, die wir irgendwie entdeckt haben auf alten Aufzeichnungen, die versuchen wir zu erkunden. Und das machen wir, indem wir da Orte entdecken. Das sind dann die Ruinen oder diese Tempel. Wir machen ganz viele kleine Aktionen die ganze Zeit. Also es kommt auch nie großartig Downtime auf, sondern es geht wirklich, wenn man das Spiel mal kennt, sehr flott immer im Kreis. So, ich mache das und dann ist der Nächste dran. Und das Schöne bei dem Spiel ist auch, man hat immer so das Gefühl, es geht irgendwie noch was, denn es hat auch sehr viel Ressourcenmanagement. Ja, es ist so eins dieser Spiele. Am Anfang hat man relativ wenig Aktionen zur Verfügung und man denkt sich dann, ach, wie soll ich denn jetzt hier was machen mit meinen zwei Arbeitern, die ich nur habe, um sie irgendwo einzusetzen und Aktionen zu machen. Aber durch ganz viele Kettenzüge und Kaskaden und wie gesagt gutes Ressourcenmanagement kann man dann in den späteren Runden richtig lange Züge machen. Und das ist natürlich ungemein belohnt, wenn man halt immer noch so den letzten Zug kann man noch irgendwo rauskitzeln und kann noch was machen. Man entdeckt Orte, also wir haben so ein paar Standardorte am Strand, auf die wir unsere Arbeiter einsetzen können. Da gibt's halt so grundlegende Ressourcen. Aber man kann natürlich tollere Orte im Dschungel entdecken. Dazu muss man dann Kompasse haben und so weiter und so fort. Man muss auf den Karten, zu denen komme ich gleich auch nochmal, muss man dann auch entsprechende Reisesymbole haben. Aber dann kann ich eben neue Orte entdecken. Und die werden dann auch immer erst dann, wenn ich dahin gehe, frisch aufgedeckt. Das hat also wirklich für mich... Ja, hat es schon so einen Entdeckercharakter. Man ist dann schon immer so ein bisschen gespannt, was kommt da jetzt. Natürlich kennt man die irgendwann alle, wenn man es oft genug gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es jedes Mal wieder spannend zu gucken, welcher Tempel kommt denn diesmal ins Spiel, weil es sind natürlich bei weitem nicht alle. Ja, und die Tempel sind dann quasi wieder Aktionsorte mit verbesserten Aktionsmöglichkeiten. Die machen eigentlich immer das Ähnliche wie die Standardaktionsplätze, aber halt ein bisschen besser. So, dann habe ich ja schon die Karten erwähnt. Das ist für mich auch ein sehr tolles Element bei Anak. Es gibt nämlich diesen Deckbau. Und der zerfällt in zwei Kategorien von Karten, die man sich besorgen kann. Nämlich zum einen Gegenstände, da kann ich meine Expedition aufbessern. Und das finde ich an der Stelle echt richtig gut thematisch stimmig gelöst. Also man kriegt dann so Sachen wie ein Packesel und dann hat man dadurch mehr Karten nächstes Mal zur Verfügung und ein paar Ressourcen mehr, weil der steppt mir natürlich die Sachen irgendwo hin. Ich kann mir eine Peitsche besorgen, mit der kriege ich dann auch wieder mehr Karten und so weiter und so fort. Ich kann mir ein Auto besorgen, damit kann ich dann eine Figur einsetzen, ohne dass ich die Reisekosten haben muss. Also wirklich total sinnvoll gemachte Karten, die thematisch super reinpassen und die auch echt schön gestaltet sind. Und hier möchte ich mal ganz kurz auf einen richtig coolen Kniff eingehen von Anak. Und zwar, man startet mit einem sehr kleinen Deck. Das sind nur 6 Karten und man zieht jede Runde 5 auf die Hand. Sprich, nach der ersten Runde ist eigentlich nur noch eine Karte auf dem Nachziehstapel. Diese Gegenstände, die ich mir jetzt aber kaufen kann, um meine Expedition aufzubessern, die kommen aber sofort unter den Nachziehstapel. Das heißt, die habe ich nächste Runde schon. Ich fange also wirklich in der ersten Runde schon an, wenn ich es klug anstelle, meine Expedition schon am zweiten Tag besser auszustatten und davon zu profitieren. Andere Karten, die ich mir noch kaufen kann, die liegen in der gleichen Auslage, sind dann noch Artefakte. Auch das finde ich super schön stimmig gemacht. Findet man so ein Artefakt, das sind also alles irgendwelche Gegenstände, die da auf Arnak zu finden sind, dann kriege ich gleich einen Soforteffekt, wie so eine Bonusaktion, die irgendwas Tolles machen kann. Und später kann ich die nochmal auslösen, wenn die dann durch Mischen in meinem Deck wiederkommt. Allerdings muss ich dafür dann ein bisschen Ressourcen bezahlen. Ich habe die halt eben weiter erforscht und dann ist mir noch irgendwie was Tolles dran aufgefallen. Deswegen habe ich die Aktion nochmal bekommen. Also das macht für mich thematisch sehr viel Sinn. Und auch richtig cool, da können wir mal auf den Rundenzähler jetzt eingehen an der Stelle. Das Spiel hat 5 Runden und das wird angezeigt durch so einen Stab, der diese 2 Kartensorten trennt. Links davon die Artefakte, rechts davon die Gegenstände. Und mit jeder Runde werden es dadurch also eine Karte mehr Artefakte und eine Karte weniger Gegenstände. Und das macht ja auch vollkommen Sinn, weil mein Kartendeck wird ja immer dicker und dicker. Das heißt, die Gegenstände, die ich unters Deck legen muss, die kommen gar nicht mehr so schnell hoch. Die bringen mir also vielleicht gar nichts mehr. Auch wenn Karten immer noch Punkte geben, aber an sich macht es vollkommen Sinn, dass die Auswahl an den Karten immer weniger wird, weil die sowieso nicht mehr auf die Hand kommen in den letzten paar Zügen. Aber dafür immer mehr Artefakte zur Auswahl sind, denn wenn ich halt schon viel geforscht habe und viele Ressourcen habe, kann ich die dann tatsächlich mir jedes Mal leisten und dann vielleicht sogar nochmal befeuern später und dann kriege ich dadurch immer nochmal Sonderzüge. Also ein Beispiel dafür, wie elegant dieses ganze Ding gemacht ist. Es gibt da noch ein Wettrennen auf einer Forschungsleiste, klar, das muss man natürlich auch haben, so eine Art Tech-Tree in so einem Eurogame, das ist ja immer ein gern genommener Mechanismus, so ein Leistenpusher. Das ist hier aber auch thematisch sehr stimmig gelöst, also wir können einmal mit unserer Lupe diesen Baum da hochklettern, diese Forschungsleiste hochklettern. Und danach können wir dann immer noch mit einem zweiten Marker unserem Reisetagebuch oder Forschungstagebuch hinterherziehen. Und da gibt's dann andere Boni dafür, für die gleiche Stufe. Ne? Jetzt ist es halt vollkommen sinnig, dass das Buch die Lupe niemals überholen kann. Ich muss also immer zuerst mit der Lupe etwas erforschen und dann kann ich es danach in mein Tagebuch niederschreiben. Das war nur noch ein weiteres Beispiel eben dafür, wie stimmig das ganze Spiel ist. Ich gebe den Leuten schon recht, die sagen, es ist jetzt nicht so dieses Indiana Jones Feeling und es zieht mich so atmosphärisch nicht so rein. Geht mir zwar trotzdem so, ich habe da auf jeden Fall Abenteuerstimmung bei diesem Spiel. Ich kann den Dschungel da förmlich riechen, geht mir halt so. Ich kann aber nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie finden das nicht sehr thematisch. Ich finde es aber, wie gesagt, thematisch sehr stimmig. Also es hilft mir ungemein, diese ganzen Aktionen und Zusammenhänge zu verstehen, weil es einfach alles Sinn macht. Und dieser ganze Mix, den die jetzt hier zusammengestellt haben, der ist einfach sensationell gemacht. Das ist wirklich eins der Spiele, das spiele ich sehr gerne, allein schon um des Spiels Willens. Gar nicht des Spielens, also weil ich jetzt etwas spielen will, sondern weil ich genau das spielen will, weil es einfach so ein Erlebnis ist und so eine abgerundete, schöne Erfahrung ist, dass ich wirklich gerne das immer wieder spielen möchte. Ich möchte genau diesen runden Mix haben, den die da zusammengestellt haben. Letzter Punkt, den ich hier vielleicht noch kurz erwähnen will, weil der auch noch für was anderes sehr exemplarisch ist, finde ich. Es gibt dann auch noch Wächter. Wächter, das sind so Fabelwesen, die Orte bewachen, die ich entdecke. Auch die werden dann erst frisch aufgedeckt. Das heißt, ich weiß nie so ganz, welcher Wächter sitzt denn jetzt an dieser verlorenen Ruine, die ich gerade entdecke. Die muss ich nämlich auch mit Ressourcen immer erstmal besänftigen. Sonst kriege ich so eine Furchtkarte, die sind dann am Schluss Minuspunkte wert und blockieren so ein bisschen ins Deck. Also an sich will ich die immer besiegen. Dafür muss ich dann Ressourcen abgeben und dann kriege ich die und dafür gibt's dann am Schluss auch nochmal Punkte. Und die sind für auf zweierlei Sachen, sind die wirklich extrem wichtig für das Spiel, finde ich. Einmal, es ist nochmal ein Spannungspunkt eben und es macht wirklich Spaß, dann zu gucken, kann ich die besiegen. Und übrigens finde ich auch nicht, das wurde mehrfach schon gesagt, dass das hier zu zufällig ist, denn man kriegt mit dem Besänftigen oder mit dem Entdecken, so muss ich sagen, von Orten kriegt man auch noch Möglichkeiten für Zusatzaktionen, mit denen ich eigentlich immer irgendwie, wenn ich nicht ganz nackt in diesen Kampf reinlaufe, mir dann noch die Sachen besorgen kann, die ich brauche, um die zu besänftigen. Also ich finde das nicht so schlimm. Es ist halt ein kleines Risiko, aber das kann man, wenn man das Spiel kennt, einkalkulieren. Aber die viel stärkere Funktion, finde ich, die Wächter haben und die sie super erfüllen, ist, dass sie Arnak in einem Reich der Fantasy ansiedeln. Das sind halt wirklich riesengroße Skorpione oder irgendwelche alten Dinosaurier oder Affen, die es hier gibt, die mir dann meine Goldsachen klauen und so. Das sind also wirklich ganz eindeutig keine realen Wesen und dementsprechend ist Arnak auch keine reale Insel. Und damit ja entkräftigt dieses Spiel von vornherein den Vorwurf, es würde hier drum gehen, eine alte Kultur irgendwie zu auszurauben, auszubeuten. Es ist in der Anleitung sogar auch beschrieben, dass wir das alles nur erforschen. Also es wird eigentlich nie irgendwo davon geredet, dass wir die Sachen mitnehmen und dann irgendwo verkaufen wollen. Zumindest habe ich keine Sätze in der Art gelesen. Falls ich es überlesen habe, kann das mal passieren. Aber ich habe das ganze Spiel immer so aufgefasst, als gehen wir da wirklich mit reiner Neugier hin. Gut, auch das war im 19. Jahrhundert öfter mal so ein entschuldigendes Argument von Kolonisatoren, dass sie gesagt haben, ja, wir sind ja nur interessiert und wir wollen da ja gar nicht eingreifen. Das ist auch alles romantisiert worden, ich weiß. Aber hier habe ich wirklich den Eindruck, das ist so losgelöst von der Realität. Ich habe wirklich das Gefühl, ja, als wäre das vielleicht ein bisschen sogar schon so eine Alien-Kultur, ne? Die war vor langer Zeit mal da und die hat auch keine Nachfahren mehr oder so, sondern wir sind hier wirklich in einem kulturell befreiten Raum quasi, was das angeht. Ja, und das schaffen eben die Wächter, dass man sich hier so in dem Fantasy-Reich zu Hause fühlt. Übrigens, es gibt noch so unterstützende Charaktere. Auch die sind richtig schön vielfältig und divers. Da gibt's auch verschiedene Geschlechter, verschiedene Hautfarben, verschiedene Altersstufen. Also das finde ich auch in dem Hinblick wirklich sehr gelungen. Ja, also man merkt schon, ich bin ziemlich begeistert von Anak. Absolut Standardmix, aber macht richtig Spaß. Ich will jedes Mal wieder neu gucken, wie kann ich denn jetzt hier mich auf Anak zurechtfinden? Gehe ich auf die Tempel? Gehe ich auf Artefakte? Will ich am Schreibtisch quasi an der Forschungsleiste tätig werden? Will ich besonders viele Wächter besänftigen oder besiegen? Ich habe da jetzt mittlerweile, klar auch mit ein bisschen Hilfe von Boardgame Arena, aber weit über 50 Partien gemacht und ich habe immer noch Lust, das weiterzuspielen. Meiner Meinung nach wird es ein absoluter Longrunner und Klassiker, so wie Tolkien zum Beispiel auch schon aus dem gleichen Haus. Wäre schade, wenn es anders läuft, aber ich bin ziemlich sicher, das ist so ein solides Spiel, das wird sich definitiv behaupten. Auch wegen der Wiederspielbarkeit, also es hat auf der Rückseite noch so einen anderen Tech-Tree, da ist die Forschungsleiste nochmal anders. Also das kann man auch wirklich häufig spielen, bevor es dann irgendwie sich wiederholt. Gehen wir mal eins weiter zum nächsten Titel, zu Quetzal. Das ist von Alexandre Garcia bei Gigamic erschienen und ist ab 10. Und das wird häufig mit Anak verglichen. Ich nehme mal an, wegen des Themas. Denn auch hier setzen wir Arbeiter ein und wir besorgen uns Karten. Und das Ganze bewegt sich auch so im Kontext vergangener Kulturen. Jetzt hier aber wirklich explizit in der Realität, nämlich in Südamerika. Das ist allein schon gegeben durch den Titel. Denn Quetzal ist dieser mystische Vogel, oder den gibt's glaube ich sogar real, aber der taucht oft da in Legenden auf. Der spielt aber übrigens zum Beispiel eine absolut kleine Nebenrolle dann im Spiel. Also ich weiß schon mal gar nicht, warum sie überhaupt diesen Namen gewählt haben. Aber wie auch immer. Also hier sind wir auf jeden Fall ganz eindeutig in der Realität verankert. Und der mechanische Kniff, wenn wir erstmal darauf eingehen, der soll jetzt eben sein, dass ich die Arbeiter nicht einfach nur einsetze, sondern dass die vorher gewürfelt werden. Also ich nehme tatsächlich meine Miepel in die Hand und dann würfel ich die und dann ist das ein bisschen wie bei Sauerei hieß das oder Schweinerei hieß das damals, glaube ich, wer das noch kennt. Es kommt darauf an, wie fallen diese Miepel. Die können nämlich auf zwei Seiten landen, die dann unterschiedliche Sachen für mich ermöglichen. Oder sie können sogar stehen bleiben, dann kriege ich auch noch Geld dafür, dass sie wirklich aufrecht gelandet sind. Aber prinzipiell geht es darum, sie können entweder so oder so landen und dann kann ich unterschiedliche Dinge tun. Im Kern werde ich die immer dafür benutzen, um Sets zu sammeln. Das heißt, wir suchen hier auch Artefakte, alte Gegenstände. Die gibt's hier in Form von Karten und eine Seite der Arbeiter ermöglicht es mir eben gegen Geld sicher einzukaufen, wenn man so möchte, also die Expedition da zu finanzieren und dann wirklich ganz gezielt was zu finden. Andere Aktionsorte kosten kein Geld und brauchen dann die andere Seite der Arbeiter normalerweise. Da ist es aber mehr wie so eine Art Auktionsspiel, denn ich kann da jederzeit wieder von anderen Mitspielenden rausgekickt werden, wenn die an den gleichen Ort mehr Arbeiter reinstellen als ich. Die kriege ich dann wieder zwar zurück und kann sie irgendwo anders einsetzen, aber da bin ich erstmal nicht sicher, ob ich das wirklich bekomme. Und das ist ehrlich gesagt nach den ersten paar Partien ziemlich unspektakulär geworden. Ich hatte so dann den Eindruck nach ein paar Partien, es ist eigentlich nicht wirklich relevant, auf welche Seite diese Miepel tatsächlich fallen, außer ich kriege das Geld. Das macht ein bisschen Unterschied, dadurch, dass sie halt eben aufrecht gelandet sind. Aber ansonsten, also ich stelle mich halt dann kurzfristig darauf ein, dass ich halt eben das eine oder das andere machen kann. Aber im Prinzip geht es darum, Karten zu bekommen und dann halt eben Sets zu sammeln, um die dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wofür hat es diese zwei Seiten gebraucht? Vor allem, weil die eine Seite für die eine Möglichkeit hauptsächlich da ist, ranzukommen, und die andere Seite ist für die andere Möglichkeit. Meiner Meinung nach jetzt voll gelangt, einfach da 7 Arbeiter zu haben, und dann kann ich halt eben mehrere in den einen Ort stellen fürs Bieten oder den anderen stelle ich da oben hin, um das zu bekommen. Also dieser Würfelmechanismus, so witzig der am Anfang rübergekommen ist, so überflüssig ist er mir dann mit jeder Partie zunehmend vorgekommen. Fand ich also eher unspannend dann ab einem gewissen Punkt. Es gibt da noch so ein paar Nebenschauplätze, man kann da noch auf Leisten wieder hochrutschen und so. Alles sehr uninnovativ, das haben wir alles schon mal gesehen. Also deswegen braucht man sich das auf jeden Fall nicht angucken. Und wie gesagt, der Worker-Placement-Mechanismus mit dem Würfeln vorher, der verbraucht sich halt sehr schnell. Aber was mich wirklich echt so weit gebracht hat, dass ich sage, ich möchte das nicht mehr spielen, das ist tatsächlich diese Verankerung in der Realität. Ich habe zuerst noch gedacht, da sind ja ziemlich diverse Charaktere auch dabei, also auch unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Geschlechter, auch wenn die sehr klischeemäßig dargestellt sind, aber immerhin. Aber je mehr ich das gespielt habe, desto mehr habe ich mir gedacht, also das ist doch jetzt hier wirklich total Banane im Jahr 2021, immer noch irgendwo in Südamerika durch den Urwald zu stolpern, Sachen einzusammeln und die dann zum Beispiel an einem Ort, und der heißt in dem Spiel explizit Schwarzmarkt, um dann an einem Aktionsort die wieder für Punkte zu verscherbeln oder zu verschachern. Also da hat doch jemand wirklich den Schuss immer noch nicht gehört. Warum muss man denn dieses Thema nehmen? Deutschland handelt jetzt gerade einen Vertrag mit Namibia aus, um geraubte Kunst wieder zurückzugeben, im Wert von 30 Milliarden waren es, glaube ich, die dann da auch an Entschädigung bezahlt worden sind oder bezahlt werden über die nächsten Jahre. Und gleichzeitig kommt ein Spiel raus, wo wir heiter eben jetzt hier die Inka oder Maya, ich weiß leider nicht genau, welches ist, aber oder Azteken vielleicht sogar, aber gleichzeitig rauben wir hier diese Kultur aus und dann verscherbeln wir das und verschippern das im Hafen oder verkloppen es eben auf dem Schwarzmarkt. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Bitte gebt mir nicht im 21. Jahrhundert, bitte gebt mir nicht solche Spiele noch. Dann mach irgendein anderes Thema drauf. Es ist ja vollkommen austauschbar, dieses Thema. Der namensgebende Quetzal, der taucht überhaupt gar nicht auf. Also warum wählt man noch dieses Thema? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, so ist es halt ein solides Worker-Placement- und Set-Collection-Spiel, was kein Mensch braucht und was sich mit dem Thema selber ins Knie geschossen hat, meiner Meinung nach. Okay, letztes Spiel für heute schon, es sollen ja nur 4 sein, ist Everdell. Das ist von James A. Wilson, im Original bei Starling Games erschienen. Das ist so eine Spielzeug ab 14 Empfehlung, weil ich glaube, es geht einfach nur darum, dass verschluckbare Teile drin sind. Meine Tochter ist fast 10, die kann das auch spielen. Also ich glaube, das hat nicht wirklich eine spielrelevante Altersangabe hier. Und im Deutschen ist es im Vertrieb bei Pegasus. Das ist genau wie Quetzal auch oder wie Anak von mir aus auch ein ganz klassischer Mix von Mechaniken. Und zwar haben wir hier auch wieder Arbeiter, die wir einsetzen müssen. Wir bauen uns mit Karten so eine Art Maschine, also eine Engine auf, die immer besser werden soll. Und so leichte Set-Collection-Aspekte sind von mir aus auch noch drin. Das Besondere fällt erstmal sofort ins Auge. Es ist nämlich das Setting. Also wir sind hier im Wald. Wir haben ganz viele Kreaturen wie Dachse, Eichhörnchen, Uhus, Fledermäuse, Biber, Frösche und so weiter und so fort. Und die leben in Gebäuden. Das sind die Dinge, die wir auf den Karten sehen. Und da muss ich ja also wirklich sagen, das ist so unfassbar schön. Wir haben das ja auch in unserer Top 10 der schönsten Spiele, haben wir es ja mit drauf gewählt, auch zu Recht. Die Ressourcen, die Bären sind dann so wirklich kleine Kunststoffbären. Das Harz sind ja so schöne gelbe Diamantsteine und so. Also das ist wirklich von vorn bis hin ein unfassbar schönes Spiel. Das kann man auf jeden Fall nicht bestreiten. Ich persönlich finde nur diesen Baum total überflüssig. Am Ende des Spielbretts wird ein Baum zusammengebaut aus Pappe, auf dem dann in verschiedenen Ebenen Karten liegen. Wer hat sich das einfallen lassen? Ich finde ihn unpraktisch wie Hölle. Jetzt fransen schon langsam die Pappteilchen aus vom Auseinanderstecken und wieder zusammenstecken. Das ist also auch noch nicht sehr praktisch, weil man kann es nicht so komplett zusammengebaut in die Schachtel packen. Und dann oft ist es einfach sichtbehindernd auch und macht es einfach alles sehr eng auf dem Spielbrett. Hätte ich nicht gebraucht. Lass doch so ein Krams einfach weg in Zukunft. Das Function sollte immer noch über Ästhetik stehen, meiner Meinung nach. Aber gut. Was mache ich jetzt mit diesen schönen Waldfiguren? Jeder hat, wie gesagt, Arbeiter. Das sind natürlich auch Schildkröten, Eichhörnchen, Hasen und so. Und die setzt man über verschiedene Jahreszeiten ein. Und wir spielen Frühling, Sommer, Herbst. Und die erste Runde ist, glaube ich, dann logischerweise der Winter, mit der wir anfangen. Und an sich versuchen wir, Ressourcen uns zu ersammeln mit unseren Arbeitern, um dann Kosten für Karten zu bezahlen. Das ist nämlich das, worum es eigentlich geht. Man möchte möglichst gute Kartenkombinationen bekommen. Das begrenzende Element sind jetzt hier aber die 15 Plätze, die ich nur habe in meiner persönlichen Auslage vor mir. Das ist nämlich die Größe, die mein Dorf oder die Stadt ist es, glaube ich, irgendwann am Schluss haben darf. Jetzt bedingen sich halt die Karten natürlich gegenseitig. Also Kreaturen können zum Beispiel in Gebäude einziehen. Das heißt, ich kann sie dann umsonst da drauf spielen. Es gibt verschiedene Arten von Karten, die mir beim Ausspielen sofort was bringen. Welche, die mir immer wieder Boni geben. Welche, die sich bedingen, weil sie sich auf andere Karten beziehen und so weiter und so fort. Und es gilt halt einfach, über die verschiedenen Runden möglichst gut hier seine Karten zusammenzukriegen, sodass man immer möglichst billig und möglichst mit vielen anderen Ausschüttungen seine 15 Karten in die Stadt legt. Und am Anfang macht das auch wirklich Spaß, diese Kombos rauszufinden, sich die Karten anzugucken. Ach ja, hat die ersten Partien wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, obwohl es eben ein sehr standardmäßiger Arbeitereinsatz- und Kartensammelmechanismus ist. Ich habe aber mittlerweile zwei massive Probleme damit. Und zwar zum einen geht es so ein bisschen um die Karten selber. Die kennt man wirklich relativ schnell. Also es gibt dann viele Karten auch mehrfach. Nach ein paar Partien hat man das alles gesehen. Und dann ist es auch nicht mehr so spannend, diese Kombos rauszufinden. Was wirkt jetzt hier irgendwie gut miteinander und so. Man hat dann das Gefühl, ich lege immer wieder die gleichen Karten. Also da nimmt dann gefühlt die Varianz schnell ab. Ein Argument, was ich finde, ich noch bestätigt sehe, dadurch, dass es sehr viele Erweiterungen mittlerweile gibt. Also das Spiel scheint das wirklich nötig zu haben, dass immer wieder neues Kartenfutter reinkommt, weil man es halt dann doch relativ schnell kennt. Und dann kommt bei den Karten noch was dazu. Ich habe mich mal so noch ein bisschen mit anderen unterhalten, die sehen das ähnlich wie ich. Also meiner Erfahrung nach sind der Historiker und der Ladenbesitzer einfach viel zu stark. Der Historiker, der gibt mir immer wieder, wenn ich eine Karte ausspiele, eine neue Karte. Und der Ladenbesitzer gibt mir immer, wenn ich eine Kreatur ausspiele, wieder eine Beere zurück. Und das ist einfach, also wenn die ausliegen, dann versucht man die sofort zu bekommen, wenn man das Spiel schon kennt. Das ist also ein No-Brainer quasi, sich diese Karten zu holen. Sollte meiner Meinung nach in so einem offen anmutenden Spiel irgendwie nicht der Fall sein. Dass es so Karten gibt, die man eigentlich immer nimmt, wenn sie da sind. Ja, und der Rundenablauf, die Rundengestaltung ist so das Nächste, was mich jetzt mittlerweile echt massiv stört. Und zwar habe ich ja gesagt, wir gehen durch verschiedene Jahreszeiten und es gibt keine so festgelegten Runden an sich, sondern wenn man selber einfach denkt, man kann nichts mehr machen oder man möchte nichts mehr machen, dann geht man in die nächste Jahreszeit. Also am Anfang hüpft man eben dann in den Frühling, man kriegt Arbeit da wieder zurück, man kriegt noch ein paar dazu und im Frühling zum Beispiel werden dann die grünen Gebäude aktiviert. Das sind die, die mir so einen einmaligen Bonus geben. Und die versuche ich deswegen natürlich in der ersten Runde so weit wie es geht auszuspielen und so viel es geht, weil die geben mir eben einmal beim Ausspielen den Bonus und dann sofort demnächst gleich, wenn ich in den Frühling wechsle. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, an so Karten ranzukommen, dann baue ich die am Anfang, weil ich wäre ja total blöd, diesen Ausschüttungsbonus für den Jahreszeitenwechsel mir durch die Lappen gehen zu lassen. Das führt halt aber leider dazu, dass wirklich sehr häufig alle erstmal auf diese grünen Karten gehen und der Anfang dadurch immer das gleiche ist. Finde ich sehr schade. Anderer Nebeneffekt, den dieses Rundensystem hat, wenn Leute gegeneinander spielen, die sehr unterschiedlich gut sind oder die das Spiel unterschiedlich gut kennen, dann kann das für beide Seiten unheimlich frustrierend sein. Zum einen kann es passieren, dass jemand wirklich sehr schnell durch die Jahreszeiten hüpft, weil er immer 4, 5 Sachen macht und dann ist er schon fertig, schlecht geplant. Und es kann auf der anderen Seite sein, jemand, der das Spiel sehr gut kennt, der macht dann noch das und dann macht er noch dies und dann geht er noch hier hin und dann kriege ich da nochmal einen Bonus. Und die anderen denken sich, was, du bist immer noch im Frühling oder von mir aus im Sommer, wir sind doch schon im Herbst, wie geht denn das? Und das verstärkt sich natürlich zum Schluss raus. Und dann ist es so, die einen sind gefrustet, weil sie sehr früh fertig sind und das Gefühl haben, ich habe viel zu wenig geschafft. Und der andere, der dann am Schluss noch übrig ist, oder die andere, die ist dann total gefrustet, weil es ist ein total bescheuertes Spielerlebnis, den anderen sagen zu müssen, ja, sorry, ich beeil mich schon, es tut mir jetzt leid, dass ihr jetzt noch 15 Minuten auf mich warten müsst und das ist keine übertriebene Zahl, solche Längen kommen vor. Also das ist ein total blödes Spielgefühl, dann zu sagen, ich hetze das noch schnell runter, weil ich will euch ja eigentlich auch nicht warten lassen. Also man fühlt sich dann fast ein bisschen schlecht, dass man jetzt hier noch so viel machen kann, weil die anderen sitzen da und gucken einem die ganze Zeit auf die Finger und denken sich, na toll, wann hat denn das eigentlich mal ein Ende? Schwierig. Also es ist eigentlich mittlerweile für mich nur noch gut spielbar mit Leuten, die das genauso gut können wie ich, weil ansonsten hat man da schon einen starken Vorteil. Ja, also was soll ich sagen? Wenn man auf sehr viel Äußeres Wert legt und man sagt, ich brauche unbedingt ein sehr hübsches Spiel, ihr seid hier vollkommen richtig. Wenn ihr sagt, ich möchte ein Spiel haben mit Karten, was Kennerniveau hat, aber auch nicht zu komplex ist mit alten bekannten Mechanismen und ich möchte es hier so ein bisschen erkunden und mir reicht es vollkommen, wenn ich sage, ich mache für die 35, 40 Euro, mache ich 7, 8 Partien, seid ihr hier auch vollkommen richtig. Mechanisch funktioniert das, bis auf diese zwei Karten, die ich ein bisschen zu stark finde, einwandfrei. Das hat uns am Anfang auch immer Spaß gemacht. Mittlerweile bin ich aber über den Punkt raus, wo ich sage, Everdell brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Okay, dann waren das heute für mich zwei begeisternde Spiele, zwei nicht so tolle Spiele, die aber trotzdem solide funktionieren. So ist das halt. 50-50 ist es heute gewesen. Ich möchte zum Abschluss noch kurz darauf hinweisen, ein bisschen Shameless Self-Plug machen. Ich war zum einen beim Reingespiel-Podcast bei Jan und Jasmin zusammen mit der Martina Fuchs zu Gast. Danke nochmal für die Einladung und liebe Grüße. Martina und ich wurden dazu befragt, wie unser erstes Jahr in der Jury gewesen ist. Das sind knappe 2 Stunden geworden, wo wir mal so ein bisschen mit den zwei über das Thema geplaudert haben. Findet ihr im Blogpost, habe ich mit verlinkt. Genauso wie meinen ersten Auftritt bei YouTube jetzt mal länger. Ich habe mich jetzt doch mal breitschlagen lassen. Der Steff hat mich eingeladen und hat gefragt, willst du nicht doch auch mal beim Brettspielduell mitmachen auf dem Better Board Games Kanal? Und ja, jetzt haben wir letztens da auch eine Ausgabe gemacht, wo 4 Leute aus der Jury mitgemacht haben, nämlich die Martina Fuchs, der Manuel Fritsch, der Harald Schrapers, unser Vorsitzender und ich. Auch das habe ich verlinkt, das könnt ihr dann im Blogpost finden. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Podcast, den Steff und Chris aufgezeichnet haben. Ich weiß zwar das Thema, aber ich habe ihn selber noch nicht gehört. Ich freue mich also genauso wie ihr. Und ja, dann ist am 19.07., also heute in einer Woche, ab 10.30 Uhr live im Internet verfolgbar die Spiel des Jahres-Verleihung und Kennerspiel des Jahres. Wenn ihr also nichts zu tun habt, schaut doch da mal rein. Das kann man sich aber auch im Nachhinein später noch auf YouTube angucken. Und ja, auch in der nächsten Zeit haben wir wieder einige interessante Formate. Wir wollen wieder so eine Verlagsreihe starten. Die Tops und Flops kommen auf jeden Fall jetzt dann auch wieder demnächst, unser Jahresrückblick. Also jetzt so langsam geht dann doch wieder einiges vorwärts und ihr kriegt wieder mehr Futter auf die Ohren. So, aber dann erstmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß, gut Brett und bis bald. 1, 2, 3.